Heizung, Strom, Ampelstreit, Klima retten auf die harte Tour. Einen guten Abend, liebe Zuschauer, das ist unser Thema heute. Planwirtschaft, staatliche Verbotswut. Die Pläne von Robert Habeck zum Verbot von Gas- und Ölheizungen haben nicht nur die Opposition in Rage versetzt. Auch Ministerpräsidenten der SPD protestierten und die FDP will von allem nichts gewusst haben. Habeck beklagt sich nun über einen Vertrauensbruch in der Ampel und befürchtet, dass hier Klimaschutz als Kulturkampf ausgetragen wird. Und das alles in einer Woche, in der der Weltklimarat warnt, dass der Klimawandel noch schneller voranschreitet, als wir alle befürchten. Wir müssen reden mit diesen Gästen.
Die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Gerald Traufetter, Chefkorrespondent vom Spiegel. Und der Chefredakteur von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
Und die begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Verschrottungsorgie formulierte selbst die FDP in und aus der Ampel. Die Nerven liegen blank in genau dieser Koalition. Und dabei müsste man sich doch eigentlich erinnern.
Auf dem Koalitionsgipfel heute vor einem Jahr beschloss die Ampel gemeinsam das Ende der Gasheizung.
Ich bin sehr froh und dankbar über das Ergebnis.
Ein Jahr und ein Gesetzentwurf später ist der Koalitionspartner FDP aufgewacht.
Klar ist doch, dass ein zu frühes Verbot aller Gasheizungen beispielsweise für die Menschen sozial und wirtschaftlich nicht verkraftbar ist.
Führende Sozialdemokraten machen auf Opposition. Ich halte diese Pläne für ungerecht und unbrauchbar. Habecks Zeitplanung ist nicht realistisch und stiftet am Ende mehr Schaden als Nutzen. Der Kanzler bleibt fröhlich in seiner Welt.
Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken.
Und beim Vizekanzler kocht die Wärmepumpe.
Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
Ricarda Lang ist bei uns, eine der zwei Parteivorsitzenden. Frau Lang, der Vizekanzler sagt, es gibt einen Vertrauensbruch innerhalb der Koalition. Er unterstellt, dass sein Gesetzentwurf mit Absicht vorzeitig durchgestochen wurde, um Verhandlungen darüber zu zerstören. Wie kann man so eigentlich noch weiter regieren?
Ich glaube, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann haben wir es immer wieder geschafft als Ampel, auch in sehr schwierigen Situationen. Da kam ein Krieg auf europäischem Boden, da kam eine Energiekrise, gemeinsam Lösungen zu finden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden das auch dieses Mal schaffen. Wir haben allerdings ein Problem, und da rede ich gar nicht nur über die Koalition, sondern allgemein das Parteienspektrum. Wenn es eine Aufteilung gibt, wo immer die einen Vorschläge machen beim Klimaschutz und die anderen nur sagen, warum das nicht geht. Dafür ist die Lage zu ernst. Das hat diese Woche noch mal der Weltklimarat gezeigt. Es ist zu ernst, Klimaschutz zu der Aufgabe einer Partei zu machen. Und so würde ich mir wünschen, vielleicht kommen wir in Zukunft ja dahin, dass diejenigen, die sagen, so nicht, dann auch sagen, was ist ihre Alternative? Mhm. Und dann reden wir endlich mal über den Weg und über das Wie und nicht mehr über das Ob.
Mhm. SPD und FDP würden das natürlich mit Abscheu und Empörung von sich weisen, dass sie nicht gleichermaßen auch am Klimaschutz ein Interesse hätten. Nochmal die Frage, wenn Robert Habeck sagt, der andere soll angeschwärzt werden, damit wird Vertrauen zerstört in die Regierung. Und das ist in diesem Fall wahrscheinlich die Absicht gewesen. Was heißt das für das Klima in dieser Regierung?
Ich glaube, dass es jetzt in den letzten Wochen ziemlich ruppig zugegangen ist. Das ist keine Überraschung. Ich glaube, manchmal muss auch gesagt werden, was gesagt werden muss. Aber jetzt müssen wir auch zusammenkommen. Jetzt müssen wir uns an den Tisch setzen, miteinander verhandeln und zu einer Einigung kommen. Denn ich glaube, das erwarten ehrlich gesagt die Bürgerinnen und Bürger. Und das Land hat ja auch eine Regierung verdient, die sich einen kann. Die Einigung muss sich dann am Ende natürlich aber auch an der Realität der Klimakrise messen lassen. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, ja, wir sind ja auch für das Ziel. Denn wenn wir uns anschauen, das Ziel, auf das sich ja alle demokratischen Parteien in Deutschland verpflichtet haben, ist die Klimaneutralität 2045. Wenn ich das ernst meine, dann kann ich in den nächsten Jahren keine neuen Gas- und Ölheizungen, die 30 Jahre genutzt werden, einbauen. Jetzt müssen wir überlegen, wie kriegen wir diese Generationenaufgabe Wärmewende auf den Weg. Jetzt müssen wir starten.
Wir reden unbedingt über das Wie, nicht über das Ob. Michael Kretschmer ist bei uns, der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Herr Kretschmer, die Grünen sagen, wir müssen alles nachholen, was die Regierung zuvor über 16 Jahre lang hat schleifen lassen. Sagen Ihnen Ihre Grünen das in der Kenia-Koalition von Sachsen auch?
Ja, ist immer leicht, nicht auf andere alles zu schieben, aber die Realität sieht anders aus. Angela Merkel hatte einen Plan, sie hat Experten zusammengerufen, die eine Vorstellung entwickelt haben, wie kann das funktionieren. Es war ein aus meiner Sicht sehr plausibler Weg, Braunkohle abzuschalten und damit durch
Sie
Gas...
Sie reden gleich von Sachsen.
Für Deutschland Gas zu ersetzen. Gas hat Pipeline-Gas, halb so viel CO2-Ausstoß wie Braunkohle, von daher durchaus plausibel. Mhm. Jetzt gibt es diesen Krieg, für den kann niemand von uns etwas, aber wir müssen damit umgehen. Und was die Grünen nicht schaffen, ist, sich jetzt wirklich frei zu machen von ihren ideologischen Vorstellungen, die sie hatten, und einfach die Realität zu sehen, wie sie ist. Wir brauchen ein Neuaufsetzen dieser Energiewende. Wenn das so weitergeht, führt das zur Deindustrialisierung. Und es ist sehr bitter, dass sie sich miteinander streiten und nicht die Fähigkeit, die Kraft haben, einfach anhand von technischen, ökonomischen Realitäten diese Energiewende neu aufzusetzen. Und ich bin da der Erste, der dabei ist und auch mithelfen würde. Ich glaube, auch die Wirtschaftswissenschaften, die Ingenieurtechnik, alle müssen zusammenkommen und einen neuen Plan entwickeln. Aber das tun sie nicht. Sie geben einfach nur mehr Gas und sorgen dafür, dass wir eine Verknappung von Energie bekommen, dass wir mehr CO2 ausstoßen. Wenn man sich überlegt, wie viele Braunkohlekraftwerke jetzt angeheizt werden. Wir haben die LEAG, das ist der Braunkohleverstromer in der Lausitz, hat 1000 neue Mitarbeiter eingestellt, weil sie gesagt haben, die alten Kraftwerke sollen wieder ans Netz. Jetzt soll die Atomkraft abgeschalten werden. Durch was wird das ersetzt? Durch dieses LNG-Gas, was genauso viel CO2 ausstoßt wie Braunkohle, und durch Braunkohle. Das ist doch keine Klimapolitik. Das ist eine Verarschung der jungen Generation, denen das wirklich wichtig ist, der Klimaschutz.
Aber ich finde, dann müssen wir gerade im Sinne dieser jungen Generation hier auch einmal bei der Wahrheit bleiben. Warum müssen wir jetzt so verdammt viel nachholen? Warum sind wir so abgehängt im Vergleich mit anderen Ländern, wenn es zum Beispiel um Wärmewende geht? Warum sind hier in Deutschland zehntausende Jobs in der Solarenergie abgewürgt worden? Da gab es neue Arbeitsplätze, weil die Große Koalition keinerlei Fokus auf Einstieg in den erneuerbaren Energien gesetzt hat. Man hat über den Ausstieg geredet, den Ausstieg aus der Kohle, den Ausstieg aus dem Atom. Man ist aber nicht eingestiegen in die erneuerbaren Energien. Und das ist es, was am Ende die Industrie und den Wirtschaftsstandort gefährdet hat. Und jetzt müssen wir das alles aufholen. Und ehrlich gesagt, wenn Sie sagen, Sie sind da gerne Teil der Lösung, davon sehe ich, wenn ich mir gerade den Windausbau in Sachsen anschaue, ehrlich gesagt noch verdammt
jetzt,
wenig.
Würde ich Sie bitten, mal ein bisschen anzukommen in der Realität. Wir hatten einen Kohlekompromiss, der über Parteigrenzen, über alle gesellschaftlichen Gruppen vereinbart worden ist. Dann gab es diesen furchtbaren und gibt es diesen furchtbaren Krieg. Und wir wissen, dass jetzt Gas in der Form nicht mehr zur Verfügung steht. Noch einmal, ich sag's noch einmal. Pipeline-Gas hatte halb so viel CO2 wie Braunkohle. Es war plausibel, diesen Weg zu gehen, eine Brückentechnologie zu machen. Das geht jetzt nicht mehr. Das akzeptiere ich, erkenne ich an. Ich habe eine Meinung zu Nord Stream 1, aber das ist jetzt eine andere Frage. Was aber nicht geht, ist, in diesen Tagen aus der Atomenergie auszusteigen, wissend, dass das für die nächsten Jahre nur mit mehr CO2-Ausstoß geht. Das ist das, was Sie jetzt unmittelbar tun. Und worüber wir uns jetzt hier gerade unterhalten, sind technologische Herausforderungen. Man kann nicht von heute auf morgen alle Gasheizungen, alle Ölheizungen wegmachen. Man braucht einen Pfad dafür, weil weder die Kapazitäten da sind, noch die Geräte in der vernünftigen Preiskategorie. Es braucht seine Zeit.
Wir sind ganz kurz mitten in der Debatte und ich mache noch mal den kleinen Hinweis, Herr Kretschmer, worauf Frau Lang eigentlich abzielte. 5 Windräder sind im letzten Jahr gebaut worden in Sachsen.
Ja, können Sie auch andere Bundesländer nehmen, Baden-Württemberg?
Sie sind Schlusslicht. Von 551 Windrädern sind, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, im ganzen Jahr 11. Also 2% Sachsen von 551.
Gut,
warum Schlusslicht?
Weil wir eine Bevölkerung haben, die das nicht für richtig hält. Und es war aus meiner Sicht notwendig, ein neues Energie- und Klimaprogramm zu machen. Das haben wir. Mhm. Wir haben die Bauordnung geändert. Ich finde, es gibt richtige Entscheidungen, auch in der Bundesregierung. Eine Beteiligung der Kommunen jetzt an den Erträgen. Absolut
damit
richtig.
Schneller geht.
Nein, um einfach die Akzeptanz zu erhöhen. Und jetzt muss man diesen Weg auch weitergehen. Auch da bin ich total dabei. Nur es muss muss man mal Folgendes sagen. Nee. Wenn wir diesen Windausbau jetzt machen oder Solarausbau, ist das doch keine Frage von heute auf morgen. Man braucht doch 5 oder 10 Jahre. Und deswegen ist es doch jetzt wirklich falsch, die Dinge so zu überstürzen, dass wir eine Deindustrialisierung in den nächsten Jahren haben werden und dann wirklich nicht mehr auf die Beine kommen als Deutschland.
Hartes Wort. Auch das werden wir uns merken und gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Sind dankbar, dass Gerald Traufetter bei uns ist, Chefkorrespondent Hauptstadtstudio Spiegel. Herr Traufetter, wir haben einen Gesetzentwurf, einen Referentenentwurf präsentiert bekommen vor 4 Wochen. Das war offensichtlich seitens des Bundeswirtschaftsministers ungewollt. Mhm. Und dennoch ist über 4 Wochen über diesen Referentenentwurf spekuliert worden. Zunächst gleich das Verbot, 4 Wochen später die Details der Hilfen, der Unterstützung. Ist das wenigstens kommunikativ eine Vollkatastrophe?
Ja, also das kann man getrost sagen. Das war eine Vollkatastrophe. Es hatte natürlich den Ausgang in diesem Leak, das hat der Herr Habeck beklagt. Das ist natürlich für den Minister schwer, wenn er dann einen Entwurf, der noch nicht richtig fertig ist, auf einmal in der Öffentlichkeit rechtfertigen muss. Aber was natürlich dann geschah, war für das Anliegen, auch für den Klimaschutz, für das Land fatal. Denn es wurde zerredet, was eigentlich wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass nämlich diese Wärmewende vorankommt. Und da hatte ganz viele in der Koalition keine Disziplin gehabt. Ich meine, dass Herr Kretschmer, dass die Opposition das aufgreift als dankbaren Spielball, das ist klar. Aber dass dann die eigene Koalition dann über Habeck herfällt, das war natürlich ein Fehler. Und sie hätten natürlich sofort reagieren müssen. Es hätten natürlich sofort ganz konkret die sozialen Hilfen genannt werden müssen, die Härtefälle, die man da berücksichtigen will.
Ja, oder man hätte sagen müssen, bitte diskutiert nicht darüber, also sofort sagen müssen, das ist ein Frühchen, das ist ein Vorreferentenentwurf, es ist eben noch nicht das, was wir euch jetzt im Grunde schon vorlegen wollen.
Ja, aber leider hat natürlich der Koalitionspartner mit harten Worten, Verbotsstrategie und so weiter, da natürlich so eine Art Opposition gespielt.
Das ist doch offensichtlich auch so gemeint. Oder wollen Sie uns mal aufklären, Frau Lang? Soll das so kommen? Ja oder nein?
Ich kann Sie sehr, sehr gerne aufklären. Es wird keine Verschrottungsorgie geben, denn ganz im Gegenteil, wer bisher eine Öl- oder Gasheizung hat, der wird die auch in 2024, in 2025 und darüber hinaus weiter betreiben können. Wenn neu gebaut wird oder wenn die Gasheizung oder die Ölheizung vollkommen ihren Geist aufgibt, nicht mehr repariert werden kann und eine neue Heizung eingebaut wird, dann ist es doch eigentlich ein Gebot der Vernunft, dass ich nicht auf fossile Technologien, die auf Dauer vor allem teuer sind, setze, sondern sich auf bezahlbare und erneuerbare Energien setze. Um nichts anderes geht es. Aber ja, es stimmt, das muss sozial abgefedert werden. Das muss sozial abgefedert werden für Mieterinnen und Mieter, die sich zwar dauerhaft auf bezahlbare Rechnungen verlassen können, die aber natürlich nicht alle Kosten umgelagert bekommen. Das muss sozial abgefedert werden für Vermieter. Da wollen wir vor allem auch mit Steuererleichterungen arbeiten. Und für Eigenheimbesitzer mit wenig Geld. Das ist für mich klar. Also ist die wirklich Unterstützung brauchen, die bekommen es.
Ja. Aber wenn ich vielleicht noch eine Sache sagen kann zu dem politischen Fallout dieser ganzen Affäre. Es war, glaube ich, ein ganz schwerer strategischer Fehler jetzt von Habeck, dass er da so losgeschlagen hat. Denn er war eigentlich immer darauf bedacht, eben nicht in der Regierung zu opponieren. Er hat das an der FDP kritisiert, zu Recht. Und jetzt hat er auf einmal diese Rolle auch eingenommen. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Er hat das wahrscheinlich gemacht, weil in der Partei so viel Druck war, weil er, glaube ich, da mal irgendwie ein Zeichen setzen wollte in die Partei hinein. Aber eigentlich will Herr Habeck aus den Grünen eine Volkspartei machen. Und da war, glaube ich, dieser Auftritt in den Tagesthemen ein großer Fehler.
Bisher noch gar nicht geredet haben wir über die SPD. Veronika Grimm ist gleich dran, Frau Lang. Aber danach unbedingt noch eine Frage. Die Ministerpräsidenten protestieren nicht einfach so, sondern die Pläne sind ungerecht und unbrauchbar. Ähnlich wie Herr Kretschmer. Die Zeitplanung ist unrealistisch und stiftet mehr Schaden als Nutzen. Ärgern Sie sich über die mehr oder über den Bundeskanzler, der immer noch schweigt? Der Olaf Scholz könnte ja auch einfach mal was sagen.
Ich würde ehrlich gesagt vor allem dem Ministerpräsidenten empfehlen, mal Olaf Scholz anzurufen oder Clara Geiwitz, die ja mit uns gemeinsam diesen Beschluss gefasst haben. Mhm. Ich glaube aber noch mal zu der Frage des Ungerechten. Da müssen wir auch sehen, es ist eine Frage von Bezahlbarkeit. Der Preis für fossiles Gas wird in den nächsten Jahren nicht runtergehen, sondern der wird allein schon durch den Zertifikatehandel weiter hochgehen. Ja, das heißt, in 10 oder 20 Jahren ist das unbezahlbar, wenn ich mir jetzt eine Gasheizung einbaue.
Reden wir auf jeden Fall drüber?
1. Januar 2024.
Wir reden über den 1. Januar 2024. Da wird für Neubauten der Einbau von Öl- und Gasheizungen untersagt. Sie schütteln den Kopf?
Es geht doch nicht. Müssen wir mal realistisch sehen, was an Technik da ist. Was die Handwerker machen.
Die hört auf den schönen Namen Veronika Grimm. Sie ist wirtschaftsweise. Sie hat sogar in der Gaspreiskommission mitgesessen und uns geholfen, eben über diese harte Zeit des letzten Jahres zu kommen. Auch darüber muss man eigentlich noch reden. Und Sie sind Energieexpertin. Keiner kennt sich so gut aus mit allem, was wir an Energie in diesem Land haben. Sie sind, Frau Grimm, explizit gegen das Verbot von Gasheizungen ab dem 1. Januar 2024.
Ja, zunächst muss man ja mal sagen, das ist ja kein vollständiges Verbot, sondern es wurde ja richtig gesagt, es sind Anforderungen an Heizungen, die in bestimmten Bestand installiert werden, die relativ ambitioniert sind, die eigentlich Lösungen außer der Wärmepumpe weitgehend ausschließen, es sei denn, es gibt Fernwärme. Aber ich würde mal ganz woanders anfangen. Nämlich, wenn man jetzt wirklich überlegt, wie wollen wir schaffen, unsere Klimaziele zu erreichen, dann ist meine Diagnose eigentlich, mit diesem Instrument werden wir es nicht schaffen, weil wir uns an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen werden. Mhm. Und zwar deswegen, weil man sehr viele Menschen mit alten Heizungen, die durchschnittliche Gasheizung ist 17 Jahre alt, ich glaube 20% sind älter als 25 Jahre, das heißt, es gibt relativ viele Leute, die ihre Heizung bald austauschen müssen. Viele davon kaufen jetzt erstmal schnell noch eine Gasheizung und versuchen, die einzubauen. Das ist auch kein besonders wünschenswerter Effekt. Fachkräftemangel haben wir. Das heißt, wir werden gar nicht so schnell.
Das waren im letzten Jahr sogar noch 600.000.
Wir werden gar nicht so schnell schaffen, so viele Heizungen einzubauen. Und dann ist natürlich richtig, es ist eine Frage des Geldes. Die Wärmepumpen sind extrem teuer. Ich glaube auch, dass die Preise massiv untertrieben werden, die da gerade so gehandelt werden. 20.000 Euro, also was man von den Heizungsbauern hört, ist eher 60.000 Euro all together. Mhm. Und wenn die Nachfrage richtig ansteigt und die Fachkräfte knapp werden, ist das natürlich eine Hausnummer, die man sich dann auch vorstellen muss. Und das sind dann auch Kosten, wenn man das entlasten will. Jetzt kann man sagen, man macht es nur bei den echt Bedürftigen, aber wie identifiziere ich die? Ich habe einen riesigen bürokratischen Aufwand, die zu identifizieren. Im Endeffekt muss ich dann wieder mit der Gießkanne fördern und das wird der Staat einfach
nicht finanzieren.
Wir reden
auf jeden Fall
und das heißt, wir laufen in eine Situation, die einfach nicht funktionieren kann. Man muss den Übergang anders gestalten. Es gibt den Vorschlag eines CO2-Preises, den man zumindest einführen könnte, um den Druck zu erzeugen. Dann würden nämlich die, die das Geld haben, wissen, ich muss hier in die richtige Richtung investieren. Und dann kann man natürlich basierend darauf überlegen, wie hilft man denen, die sich das nicht leisten können. Und es käme dann eben nicht plötzlich. Ja. Sondern es würde ein Übergang sein und wer dann eine Gasheizung sich jetzt noch installiert, weil er vielleicht einfach sieht, ich habe jetzt keine anderen Alternativen, der steigt dann vielleicht früher um. Der muss die eben später, der muss die eben dann früher wieder austauschen oder er wechselt auf klimafreundliche Gase. Das kann eben auch eine Option sein, nicht für viele, aber eben doch eine von vielen Optionen.
Aber ich meine, ich möchte dann nur mal einmal ganz kurz da einhaken, weil, also ich meine, wir tun hier so, als sei das mit diesen Wärmepumpen also sowas grandios Neues und Unbekanntes, in unbekannte Welten, wie wir hier vordringen. In Schweden ist das ein das Wärmemittel, die
Norwegen
Heizung.
Norwegen auch.
Normale.
Da ist es sehr schwer, den Vergleich zu ziehen. Schweden hat seine Wärmenetze ausgebaut. Seit mehr als zehn Jahren. Schweden hat einen CO2-Preis eingeführt, schon in den 90er Jahren. Der ist jetzt bei 110 Euro. Und Schweden hat sich gut vorbereitet. Schweden hat noch die Kernkraft und hat Wasserkraft, um billigen Strom bereitzustellen. Schweden ist einfach kein guter Vergleich, um zu sagen, wir machen das jetzt einfach ganz genauso. Die sind besser vorbereitet gewesen. Die haben mehr Fernwärmenetze in allen Städten. Auch das ist bei uns nicht der Fall. Insofern sind diese Vergleiche hinken auch so ein bisschen. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ehrlich machen.
Ich versuche mal zusammenzufassen, wo wir sind. Ehe wir da noch mehr ins Detail gehen, noch mal die grundsätzliche Frage zu stellen, Frau Lang. Also in 9 Monaten werden Besitzer von Neubauten gezwungen sein, keine Öl- und keine Gasheizungen einzubauen, sondern im allerbesten Fall Wärmepumpen ab 1.1.24. Das ist ja sehr schnell. Wenn man sich 9 Monate. Wenn man sich eine Wärmepumpe bestellen möchte, braucht man durchschnittlich 10 bis 14 Monate, um die auszusuchen, zur Genehmigung beraten zu haben. Da gibt es schon die erste Kollision. Also Frage Nummer eins, warum setzen Sie ein solches Datum wohlwissend, in welcher technischen Lage dieses Land gerade ist, in welcher Material- und technischen Lage? Das ist Frage Nummer eins. Mhm. Was würden Sie sagen?
Ich dachte, es kommt direkt noch Frage Nummer zwei. Natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir 2045 ernst meinen, dann können wir auch im Jahr 2025, 2026 in Neubauten nicht immer noch auf Öl- und Gasheizung setzen. Das ist ja schon rein mathematisch. Die haben eine Halbwertszeit von, sagen wir mal, 30 Jahren. Dann bin ich weit über 2045. Das heißt, wir müssen da jetzt rangehen, ankurbeln, in der Umsetzung gerne pragmatisch. Sie haben es gerade angesprochen, im Bestand ist jetzt schon vorgesehen, dass man auch andere Technologien machen kann. Ich glaube nicht, dass die Zukunft in der Wasserstoffheizung liegt, weil A, das ziemlich teuer sein wird auch auf Dauer und wir B, Wasserstoff brauchen für klimaneutralen Stahl, für den Umbau der Chemieindustrie. Aber wer das am Ende machen will, der kann das auch machen. Das heißt, da flexible Übergangsfristen und die finanzielle Unterstützung wird der Kernpunkt sein und das kann ich versprechen. Wenn die Regel kommt, dann wird sie sozial flankiert sein, dann wird auch die soziale Flankierung stehen. Mhm. Ich würde aber, wenn ich dürfte, einmal auf dieses Preisargument eingehen, weil tatsächlich ist das ja wirklich eine spannende Debatte. Das finde ich auch, ich habe ja vorher gesagt, man sollte über Alternativen reden und das ist ja eine interessante Debatte. Ich bin davon überzeugt, Klimakrise ist zu ernst, als dass wir uns auf ein Instrument beschränken können, sondern wir werden die unterschiedlichen Instrumente brauchen. Und ich glaube, dass der Preis auch ein zentrales ist, auch wenn ich auf den Bereich Wärme schaue, wenn ich auf den Bereich Verkehr schaue oder den Zertifikatehandel in Europa, was dann hier sozusagen auch runtergebrochen werden kann mit dem CO2-Preis. Das sind aber, finde ich, zwei Dinge zu beachten. Und das eine ist, der Markt gibt Signale, aber was ist, wenn die Signale zu spät kommen? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel im Jahr 2026, weil es billiger ist, eine Gasheizung einbaue statt einer Wärmepumpe. 10 Jahre später ist der Preis massiv hochgegangen. Ich stehe dann da mit dieser Gasheizung, kann meine Gasrechnung nicht mehr bezahlen. In dem Moment wird ja die eigentlich intendierte Lenkungswirkung zu einer Strafwirkung. Das heißt, da brauche ich frühzeitig...
Aber jetzt stehen die Leute ja vor einer ähnlich dramatischen Situation.
Das spricht ja eher für den Preis, weil wenn ich antizipiere, dass, wenn ich zum Beispiel über so ein CO2-Zertifikatehandel jetzt das vorziehe und frühzeitig sage, ich etabliere das jetzt und setze durch den Zertifikatehandel die Emissionsreduktionsziele eigentlich durch, ja? Dann gibt es eine Menge an Emissionen, die noch emittiert werden dürfen und die werden dann über Zertifikate gehandelt und man kann schon antizipieren, dass es eben sehr teuer werden wird, wenn ich mir eine Gasheizung einbaue. Und das werden natürlich, die Unternehmen antizipieren, weil die ja diejenigen sind, die die Geräte ihren Kunden verkaufen müssen. Und natürlich wird die Antizipation von hohen Preisen, hohen Betriebskosten was auslösen bei den Unternehmen. Man wird nämlich sehen, dass man seine Anlagen nicht mehr los wird. Und die Energieberater sehen das natürlich auch und können natürlich den Vergleich ziehen. Schau mal, Strom wird günstiger, Gas wird perspektivisch sehr teuer. Und ich glaube schon, dass man da den Preis nehmen kann und durchaus eben flankieren kann. Ich glaube, man muss durchaus viele komplementäre Instrumente voranbringen.
Eine CO2-Steuer Quartier, oder
Fernwärme und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiges Element.
So, Herr Traufelder, ich würde gerne noch eine Frage loswerden, bevor wir eben über diese Preisgestaltung von Wärmepumpen überhaupt noch mal kurz reden können, damit die Zuschauer das auch verstehen. Was jetzt geschieht, ist, Menschen überlegen, wo, also Eigentümer überlegen, wo sie Kredite herbekommen. Es gibt Eigentümergemeinschaften, die jetzt schon überlegen, wie sie übermorgen klären, wenn eine Pumpe kaputt geht, eine Therme kaputt geht, was sie dann in einem Mehrfamilienhaus als Eigentümergemeinschaft entscheiden. Immobilien verlieren ihren Wert, weil sie eben mit einer schlechteren Heizung ausgestattet sind. Und Mieter zittern. Was löst, also die Menschen werden jetzt schön miteinander, gegeneinander geschickt in dieser Situation?
Naja, klar, das, also Wärme ist ein Urbedürfnis des Menschen und dass da natürlich sofort irgendwie Gefühle aufkommen, wenn darüber geredet wird, das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Aber man muss, glaube ich, da so ein bisschen Ordnung reinbringen. Es gibt den einen Fall eben für Neubauten. Da ist es so, dass jetzt tatsächlich die Wärmepumpe als eine Lösung der Wahl angesehen wird. Die ist zwar teuer, aber das muss man auch dazu sagen, die wird sich in der Zukunft rechnen. Denn man kann nur jedem davon abraten, jetzt noch ganz schnell sich eine Gasheizung zu kaufen. Vor allem auch, wenn ich in einem Neubau bin, der ja auch schon sehr gut isoliert ist. Und Frau Grimm, es es gibt ja jetzt schon einen CO2-Preis auf Öl und Gas. Und es wird dann in 2027 noch mal einen Schritt geben, wo dann die... nicht erhöht wurde.
Aber es wird dann die Bürger geschont.
Dann kommt der Emissionshandel der Europäischen Union, der dann auch im Wärmemarkt greifen wird. Und dann werden die Preise noch mal von Gas auch teurer
werden. Aber im Grunde werden die Leute doch jetzt, jeder soll jetzt irgendwie sich einen eigenen Plan machen. Es ist eigentlich das Gegenteil von Planwirtschaft.
Naja,
alle werden... Das ist ja auch ein Vorwurf.
Ich meine, man muss eben auch sagen, dass wir viel Geld dadurch verschwenden. Dadurch wird eben das Ganze sehr ineffizient, weil man die Leute jetzt unmittelbar zu Entscheidungen trifft. Diese Übergangslösungen sind ja auch so, dass man sich dann für eine Übergangsperiode 3 Jahre eine Heizung einbauen soll, die man dann wieder ausbauen soll und ersetzen soll. Das sind ja alles zusätzliche Kosten, die auch abgefedert werden müssen, die auch jemand tragen muss. Und man muss ja schon sehen, wir haben massive Kosten zu stemmen. Die Energiewende ist teuer, Verteidigung, Rente, es gibt viele Ausgaben, die anstehen. Und wir müssen schon schauen, dass wir das so effizient und so günstig wie möglich hinbekommen, weil sonst wird es einfach für die Menschen und letztlich auch für den Staat, der dann entlasten will, nicht mehr bezahlbar.
Aber das ist ja tatsächlich auch der zweite Punkt bei der ganzen Preisdebatte. Wenn ich nur über den Preis gehe, wird es unglaublich schnell sozial ungerecht, weil
Nein, dann
die Leute
nicht.
Sozusagen sich das nicht bezahlen können. Außer, und da kommen wir dann vielleicht wieder zusammen,
wenn wir das
Firmengeld
einführen.
Auszahlmechanismus. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz zentraler Punkt, den wir hinbekommen müssen.
Genau.
Wir brauchen Auszahlmechanismus, das Klimageld. Dann kann ich nämlich auch steigende Preise sehr gut finanziell abwägen.
Also man etabliert den CO2-Handel und gibt das Geld pro Kopf an die Menschen zurück.
Okay.
Dann bedeutet es nämlich, dass die Armen, die einen geringeren CO2-Ausstoß verursachen, die müssen weniger zahlen, weil sie weniger getroffen werden von dem CO2-Preis. Und die kriegen dann pro Kopf das Gleiche zurück wie die Reichen. Und deswegen verdienen die im Schnitt noch daran.
Ihr Modell wäre auch, über so etwas nachzudenken wie eine CO2-Bepreisung.
Die Menschen, die in diesem Land leben, eine Heizung haben, ein kleines Eigenheim haben oder eine kleine Wohnung haben, denken, wenn sie Menschen sehen, die mit einer großen Begeisterung darüber erzählen, wie das alles teurer wird und dass das alles so sein muss. Ich finde, das ist so an den Realitäten vorbei. Und wenn es plant, das ist Planwirtschaft. Und ehrlich gesagt, ich habe das erlebt 40 Jahre lang, wie Planwirtschaft funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Sie reden völlig an den technischen Gegebenheiten voraus und vorbei. Und sie können nicht politisch entscheiden, irgendwie physikalische Gesetze und Naturgesetze. Das geht schief. Und wir müssen auch mal sagen, es geht nicht um das Gerät, was da hinten steht und das 2.000, 3.000 Euro kostet. Eine Wärmepumpenanlage kostet mehrere 10.000 Euro. Das ist ein großer Unterschied zu einer Gasheizung. Mhm. Und was hier versucht wird, muss scheitern. Und Sie haben das richtig gesagt, die Leute drehen durch, die machen zu. Und wir verlieren sie auf dem Weg hin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Weg mitzugehen. Es gibt eine Führungsgröße, das heißt CO2-Vermeidung. Und es gibt einen Weg, der dafür sorgt, dass mit Innovation, mit Wettbewerb und auch einem gewissen zeitlichen Vorlauf das Ganze passiert. Und das ist der CO2-Preis. Und dann wird es alles, was Sie tun, sorgt dafür, mit jeder Restriktion, dass Innovationen langsam, wegfallen, dass das Denken über Möglichkeiten wegfallen. Sie sorgen dafür, dass es immer weiter mit Verboten und Geboten eingeengt wird. Ich finde das unsäglich, wenn ich Ihnen das sagen darf. Und das Ganze zum 1. Januar des kommenden Jahres. Es ist so unmöglich und ich bin froh darüber, dass das in der Zeitung steht, damit die Leute jetzt auch mal sagen können, nein, das machen wir so nicht mit. Und wenn die Ministerpräsidenten in Deutschland Ihnen sagen, so geht es nicht, dann sollten Sie darüber nachdenken, weil das sind Menschen, die auch Verantwortung tragen. Wir sind ein föderales Land und Sie können hier nicht per Order die Mufti die Dinge machen, sondern Sie sollten auf die hören, die in diesem Land auch Verantwortung tragen.
Also wir können Gesetze beschließen, wir reden darüber natürlich mit dem Ministerpräsidenten. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit in einem föderalen System. Aber ich glaube jetzt ehrlich, wir brauchen eine andere Ernsthaftigkeit in dieser Debatte. Es kann doch nicht sein, dass Sie sich hier hinstellen und einen Vorschlag, den können Sie schlecht finden. Dass Sie den als Opposition schlecht finden, machen Sie gerne einen besseren. Zu sagen, es soll nicht teurer werden, aber der CO2-Preis muss steigen, ist dann nicht so in sich logisch. Aber machen Sie gerne einen besseren Vorschlag. Aber gerade mit der Geschichte, die wir in diesem Land haben, ein Vorschlag, den man blöd findet, der eine Regelung vorsieht für einen Neubau und für einen Austausch als Planwirtschaft zu bezeichnen.
Das ist total
Planwirtschaft. Damit ist es doch komplett unernst in dieser ganzen Debatte.
Nein,
das ist übrigens auch der Historie unseres Landes, finde ich
so respektlos gegenüber. Das ist die Leute, die sich damit auskennen, die Techniker, die Handwerker, die Leute aus der Wirtschaft sehen es genau so.
Nein, die sagen nicht, diese Leute hauen nicht mit irgendwelchen Kulturkampfdebatten um sich, sondern die reden darum, was die beste Lösung ist, statt hier in so einen Kulturkampf zu verfallen,
wie Sie es machen.
Das wird doch eine Vermeidung als
2019. Das lasse ich mir nicht so sagen. Ich habe deutlich gesagt,
die Ölheizungen abzuschaffen.
Ja, richtig. Und zwar Deswegen, weil
2019
weil,
große Koalition.
Weil Gas wesentlich weniger CO2 hat als Öl. Und noch einmal, ich bin sehr bereit dazu, über ein neues Konzept der Energiewende zu sprechen. Das jetzige ist gescheitert. Die Parameter, die dem zugrunde lagen, gibt es so nicht mehr. Wir müssen jetzt neu anfangen. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, den Atomausstieg zu verhindern. Es sind jeden Tag 5-6% der Stromleistung Deutschlands. Warum wird das jetzt beendet und mit CO2 ersetzt? Erklären Sie das den Leuten. Sagen Sie es.
Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir genau da wieder sind, wo wir auch vor 4 Wochen waren. Dass nämlich jetzt eine ganz wilde Diskussion anfängt, wo ganz komplizierte Begriffe, Fachbegriffe in den Raum geworfen werden.
Also über den Atomausstieg wird natürlich seit Wochen und Monaten diskutiert.
Das ist klar.
Aber da haben sich Mehrheiten, Herr Kretschmer, haben sich dagegen entschieden, weiter Atom auf Atom zu setzen.
Das verändert ganz offensichtlich.
Und Mehrheiten haben sich eigentlich auch vom Fracking verabschiedet. Deshalb setzen wir auf Alternative und eben Elektro, am liebsten grün elektrobetriebene Pumpen und Heizungen.
Ich meine, was halt wirklich
drauf hätte.
Also wo ich wirklich warnen würde vor, ist jetzt so eine Verwirrung zu stiften, dass dann am Ende die Leute denken, irgendwie die Wärmepumpe ist irgendwie des Teufels. Die Wärmepumpe ist.
Gesagt. Gut,
dann würde ich sagen,
das ja gab, also dieser das Eindruck machen. Ist aber dieser Eindruck ist aber entstanden jetzt in dieser
man
Diskussion.
Man könnte auch das machen.
Wir gehen, was man
das Ziel für Verwirrung
ich habe zu Hause eine. Wir haben zu Hause eine Wärmepumpenanlage vor einem halben Jahr installiert. Deswegen kann ich Ihnen die Effizienz sagen. Ich kann Ihnen sagen, wir würden das genauso wieder machen. Ich kann Ihnen die Preise sagen und wir reden nicht über 5.000, 10.000, 20.000 Euro.
Weil ich weiß genau, worüber dafür ich steht rede. Hermann Josef Tenhagen da und wir reden genau darüber und dann kann Herr Kretschmer noch mal seine persönlichen Erfahrungen schildern. Und deshalb marschiere ich jetzt zu ihm und wir gucken, liebe Zuschauer, ganz kurz noch mal, was sich an Fakten zusammentragen lässt zum Thema, was käme mit einer Wärmepumpe an Kosten auf Sie zu.
Eine einfache Luftwärmepumpe kostet bis zu 15.000 Euro. Eine aufwendigere Erdwärmepumpe mindestens das Doppelte. Nur zum Vergleich, eine neue Öl- oder Gasheizung kostet ca. 10.000 Euro. Soll die Wärmepumpe auch in Altbauten funktionieren, kommen Kosten für Dämmung von Dach und Fassade hinzu. Die Wärmepumpe verbraucht auch deutlich mehr Strom als eine Gasheizung. Das macht bei einem Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche zusätzlich ca. 2.000 Euro pro Jahr. Vermieter dürfen ihre Investitionskosten teilweise umlegen. Das bedeutet, auch die Miete wird teurer.
Nehmen wir erstmal die soziale Frage und versuchen es mit dieser. Wie sollen einkommensschwache Menschen, wie sollen alte Menschen ihr Haus irgendwann mit einer Wärmepumpe ausstatten? Alte Leute kriegen keinen Kredit. Wie soll das gehen?
Wenn alte Leute eine Heizung austauschen müssen, weil sie kaputt ist, müssen sie das ohnehin. Das sind 10.000, 15.000 Euro. Wenn Sie eine Wärmepumpe installieren, ist jetzt schon die Fördersituation so, dass Sie 40% Zuschuss bekommen würden. Wenn die jetzt
40%
von 25 oder 30.000 kostet, dann sind Sie bei 16 oder 17.000. Wenn das dann sozial abgefedert wird, ist das zu machen. Wobei für alte Leute, also da können Sie jede Wohneigentümergemeinschaft tragen. Wenn Sie Senioren da drin haben und Sie wollen was Größeres machen, haben Sie immer ein Problem. Mhm. Das heißt, das Problem ist nicht die Wärmepumpe, das Problem ist nicht mal diese Neuregelung, sondern das Problem ist Senioren, die das nicht gut bezahlen können. Ja. Teil 1. Teil 2, es gibt daneben für Leute, die wohlhabend sind, die Möglichkeit, über Jahre die energetische Sanierung zu machen an ihrem Haus und das jeweils bei der Steuer anzugeben. Und
20%
von der Steuerschuld abzuziehen. Also bis zu 40.000 Euro über die Jahre. Das ist für Leute, die wohlhabend sind, eine gute Möglichkeit. Und es gibt drittens natürlich die Vollsanierung. Da kann man bei der KfW einen Kredit aufnehmen und kann 100 oder 150.000 Euro da ausgeben. Das ist aber der Ausnahmefall. Mhm. Das heißt, der wichtigste Fall ist, dass man jetzt schon 40% da bekommen kann. Das ist nicht aus.
Bekommen aber alle.
Bekäme jeder, der das jetzt machen würde. Ich weiß nicht, was Herr Kretschmer genau gemacht hat, aber normalerweise, ich würde annehmen, auch in Sachsen ist das so.
Auch
und
40%?
Ihr Energieberater sollte Ihnen das auch gesagt haben. Und Sie sollten das hoffentlich bekommen haben. Wenn nicht, sprechen Sie noch mal mit Ihrem Energieberater. So, das ist das Wichtigste. Aber das Problem,
das ist ja noch keine soziale Abfederung.
Das ist noch keine
man
soziale
muss dann immer noch 15.000 Euro haben. Und man braucht bei einer Wärmepumpe, auch das ist wichtig zu erwähnen, im Grunde auch eine in Altbauten eine eine zusätzliche Dämmung?
Also die Wärmepumpe heizt ja diesen Altbau auf. Wenn der Altbau viel, viel Energie braucht, weil er nicht gedämmt ist, ist das eine sehr teure Angelegenheit. Deswegen wird immer gesagt, erstens, man muss den eigentlich dämmen. Zweitens, eigentlich versucht man mit einer Wärmepumpe möglichst große Heizkörper zu haben, damit man nicht so viel, damit diese Heizkörper nicht so heiß werden müssen und trotzdem die Wärme abgeben können, dann braucht man weniger Strom. Da geht es ja um die 2.000 Euro, sonst ist man nachher bei 4.000 Euro mit dem Strom. Also es gibt da schon technische Voraussetzungen. Aber wenn man den Strich drunter macht, ist es so, dass es die einzig vernünftige Lösung im Augenblick ist, das so zu machen. So. Vernünftig heißt noch nicht, dass es notwendig machbar ist. Dann ist die erste Frage, gibt es hinreichend Anlagen? Sie haben gerade gesagt, 10, 12, 14 Monate. Der Herr Habeck sagt, die sind alle da. Weiß ich nicht. Wenn sie alle da sind, würde ich das Problem mal abhaken. Wenn sie nicht da sind, kann man natürlich so einen Termin nicht halten.
Punkt.
Zweitens, das größere Problem ist aber die Frage der Handwerker. Die haben 2021 bei 70% aller Wohnungen noch Gasheizung neu eingebaut. Damals gab es die Wärmepumpe auch schon. Damals gab es die Förderung auch schon. Warum die Handwerker das damals gemacht haben? Da kann man noch mal eine Frage nachstellen, das ist ein Problem. Das muss man natürlich ändern und die müssen rumkommen und das tun. Die
werden jetzt erstmal geschult, habe ich heute gesagt.
Jetzt gibt es erstmal Lehrgänge. Lehrgänge, die müssen das machen. Eigentlich würde ich ja annehmen, dass jeder Handwerker, der 40 ist, also Klempner, der sollte wissen, wie eine Wärmepumpe funktioniert, sollte die an den Start bringen können. Sonst haben wir da bei der Ausbildung ein Fundamentalproblem. Aber
haben wir, glaube ich, weil in der Ausbildung Wärmepumpen tatsächlich viel zu wenig eine Rolle spielen. Fahren Sie fort.
Und dann ist der letzte Punkt, wenn wir die Handwerker nicht haben oder zu wenige haben, dann ist natürlich das Verschieben von 2024 auf 2025 auch keine Lösung. Wenn man jetzt fundamental sagt, also diese Regierung hatte sich ja darauf geeinigt, 2025 ursprünglich damit anzufangen. Mhm. Und dann hat man wegen des Krieges gesagt, wir ziehen das vor auf 2024. Wenn wir LNG-Terminals schnell machen können, können wir auch Gasheizung schnell machen. Vielleicht geht das nicht so einfach, aber im Prinzip muss man es vorziehen, weil man kann nicht 2025 die Handwerker, die man nicht hat, doppelt so viel Heizung bauen lassen, die man 2024 nicht gebaut hat. Das wird so nicht funktionieren. Also muss man so gucken, so schnell wie möglich das auch wirklich zu machen. Und dann ist der letzte Punkt, die Energiekosten, die werden natürlich raufgehen. Frau Grimm hat ja recht, in den letzten 2 Jahren sind die Energiekosten immer subventioniert worden. Wir haben alle gesehen, da ist sozusagen wegen des Krieges und wegen anderer Geschichten ist der Spritpreis gesenkt worden, jetzt sind Energiekosten subventioniert worden, statt Energiekosten wirken zu lassen und Leute dann sozusagen noch schneller in diese Entscheidung reinzubringen.
Aber ausgerechnet der Strom.
Und deswegen ist das natürlich ein Problem, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt die Kosten erhöhen. Wir haben dieses Problem ja gehabt und die Politik hat beschlossen, das können die Bürger nicht tragen, diese höheren Kosten. Wenn Sie jetzt sagen, höhere Kosten sollen aber das Instrument sein, das die Bürger dazu bringen soll, dann weiß ich nicht ganz genau, wie das funktionieren soll.
Also es sind dann auf jeden Fall aber vielleicht nicht gleich 15.000 Euro, die man ja zur Verfügung haben müsste, um eine solche Investition zu tätigen.
Die hätte man aber auch bei der Gasheizung. Nochmal, wenn die Heizung kaputt ist...
Ja, aber die sind ja dann nur halb so teuer, oder?
Die Gasheizung kostet auch 15.000 oder 10.000 bis 15.000. Ja. Wenn ich die Wärmepumpe habe und die kostet 30 und ich muss kriege fast die Hälfte vom Staat, dann bin ich beim gleichen Preis. Da tut sich nicht viel. Und nach 2 Jahren bei den Kosten, die Sie im Augenblick haben für Gas, sind Sie da schon drüber.
Okay, aber Strom haben
deswegen wir gesagt... Deswegen hat der Kretschmer das ja gemacht.
Strom haben wir gesagt, ist gerade auch nicht wenig teuer. Diese Investition plus Dämmung plus vielleicht Leitungsneubau, da kommen wir schon in eine Größenordnung, wo den Leuten ein bisschen klamm ums Herz wird.
Ja.
Und auch den Menschen, die in einem Häusel wohnen, um sich eine Mietzahlung zu sparen und es, wie beschrieben, eben sich gerade so leisten können. Mieter sind nochmal in einer ganz anderen Situation. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Davon gibt es in Deutschland ganz viele.
Mehr als Eigentümer, ja.
Die kriegen jetzt eben diesen Modernisierungsabschlag von 8%, darf ja erhöht werden, die Miete, eben weil eine Investition dann durch den Eigentümer stattgefunden hat. Damit können Mieter im Grunde jetzt auch schon rechnen, dass es eine Mietsteigerung gibt.
Vermutlich, wobei man dann immer gucken müsste, wie viel von dem ist Modernisierung und wie viel ist Sanierung.
Ja, oder Alles, was
Instandhaltung ist und Sanierung, ist ja sozusagen schon abgegolten, das kann er nicht umlegen, nur den Modernisierungsteil. Mhm. Und das ist dann eine interessante Frage an den Gesetzentwurf, wie man das definiert, wann es Sanierung ist und wann es Modernisierung ist. All das steht übrigens, wir machen also Ratgeber bei Finanzen.
Sie wissen Hermann schon. Josef Tenhagen, toll, dass Sie mit dabei sind. Sie kommen mit in die Runde. Wir sind Frau Lang bei genau der Frage. Herr Kretschmer erzählt gleich sein persönliches Erfahren. Wir sind bei der Frage, wem wollen Sie jetzt mehr Sorgen aufbürden? Den Eigentümern oder den Mietern, indem man diese Investition zu einer Instandhaltung oder zu einer Modernisierung erklärt? Wissen wir das schon? Hat die Regierung darüber schon mal nachgedacht? Wird das eine Modernisierung einer jeden Wohnung eines Hauses oder ist das eine Instandhaltung und kann also nicht umgelegt werden auf die Miete?
Also erstens will und werde ich diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Zweitens kommt das ja darauf an, was gemacht wird am Haus. Also wird einfach nur die Heizung ausgetauscht oder geht es tatsächlich mit einer Modernisierung auch andere Strukturen einher? Und drittens kann man beiden helfen, indem man sagt, bei den Mieterinnen und Mietern, und wie gesagt, die haben ja bisher gar keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie in Zukunft geheizt wird. Als Mieterin bin ich ja bisher darauf angewiesen, dass mein Vermieter eine Wärmepumpe einbaut, damit ich nicht in 10 Jahren eine Gasrechnung habe, die ich überhaupt nicht mehr beziehen kann. Das heißt, wir schützen hier ganz akut Mieterinnen und Mieter. Aber wir müssen schauen, dass nur ein Teil der Kosten umgelegt werden. Das sind wir dran, das wird auf jeden Fall geplant. Und dann muss ich natürlich schauen, dass auf der anderen Seite nicht einfach bei den Vermietern abgelegt wird und dafür, wie gesagt, wird es die finanzielle Unterstützung geben. Und bei der finanziellen Unterstützung würde ich ganz klar sozial gestaffelt vorgehen. Dann ist es sozial gerecht. Also die, die es sich am wenigsten leisten bekommen, die bekommen am meisten Unterstützung. Das haben wir klar gesagt. Für Menschen mit einem niedrigen Einkommen soll eine Wärmepumpe nicht teurer sein, als eine neue Gasheizung ist.
Ist sowas
man
überhaupt?
Muss hier noch mal sagen,
Herr Kretschmer,
man wird dieses Versprechen, dass man das alles abfedern kann,
nicht
eben bei dem
können.
Volumen, das da anfällt, einfach politisch nicht halten können. Das kann man versprechen in dem Moment, wo man überlegt, was das bedeutet, dann sind wir bei einer Lösung über Preise. Ich glaube, man muss eben auch sehen, dass es teuer wird. Diese Kosten fallen an. Der Staat wird das nicht alles zahlen können, im Rahmen der Schuldenbremse schon gar nicht.
Das heißt, Frau Grimm, nur noch mal, damit ich es verstehe. Wenn Robert Habeck sagt und wenn Frau Lang sagt, dass wir auf jeden Fall für die Bürger die Investition in eine Wärmepumpe genauso unterstützen werden, dass sie nicht teurer ist als eine normale Öl- oder Gasheizung, sagen Sie, überfordert das nicht nur den Bundesfinanzminister, sondern es überfordert das Land.
Das ist ein Versprechen, das man entweder auf Kosten der zukünftigen Generationen geben wird, aber irgendjemand wird das zahlen müssen. Und deswegen ist einfach diese Lösung über CO2-Preise vernünftig, wenn man sie so zurückgibt, dass die Ärmeren darunter nicht leiden, sondern darunter eher profitieren, dann wird
haben Sie schon gut erklärt?
Wird es auslösen, dass eben die Reicheren ihren
wir
Teil tragen.
Wir sind bei der Schilderung aus dem Leben von Familie Kretschmer. Herr Kretschmer, wo haben Sie eigentlich Ihre Pumpe her?
Er wird dieses Versprechen nicht einhalten können, wie so vieles, was er uns in den letzten Jahren gesagt hat, im letzten Jahr gesagt hat. Und es ist bitter, dass wir eine Regierung haben, die, obwohl 16 Ministerpräsidenten gemeinsam eine Position vertreten, nicht zuhört, obwohl die Wissenschaft, die Techniker, und machen es trotzdem, mit dem Kopf durch die Wand, mit Verboten und Geboten. Sie provozieren diese Bevölkerung, sie organisieren wieder einen gewaltigen Widerstand. Wir haben diese Heizung jetzt umgebaut, weil sie nach 20 Jahren erneuert werden musste. Mhm. Und wir haben eine Solaranlage, wir haben einen Speicher, wir haben diese Wärmepumpe. Und diese Investitionen, die wir als zwei Verdiener stemmen konnten, die ist so gewaltig, dass ich, und das ist ein Haus, das ist gedämmt. Also jedes Altbauhaus, jedes alte Einfamilienhaus ist unmöglich, mit diesen Kosten das zu machen. Und ich sehe es wie Sie. Dieses Versprechen kann er nicht halten. Wir sind dabei jetzt mit 200, 300 Milliarden Euro für 14 Monate den Strompreis nach unten zu drücken. Wie lange soll das eigentlich gehen? Okay. Wie lange wollen Sie das machen?
Herr Kretschmann, da muss ich jetzt einmal ganz kurz was sagen.
Natürlich haben wir die Förderung bekommen.
Gut,
aber was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Das ist ein so gewaltiger Betrag. Und wir reden doch nicht, jetzt muss man sagen, wenn eine Gasheizung kaputt geht, wir hatten keine Gasheizung, wir hatten auch schon so eine Anlage, wenn eine Gasheizung kaputt geht, dann reißt man doch nicht alles raus, sondern wird ein Teil der Anlage repariert. Wenn ich, das haben Sie ja auch deutlich gemacht, wenn ich in einem Altbauhaus bin und ich habe da eine Gasheizung und ich soll jetzt Wärmepumpe machen, dann muss die gesamte Anlage verändert werden. Es sind viel höhere Kosten, die damit verbunden sind. Und nochmal, am Ende werden wir in diese Systeme hineinwachsen. Das ist auch in Ordnung. Deswegen haben wir es jetzt auch gemacht. Ich würde das auch für Neubau immer raten. Aber es ist doch erkennbar, dass die Anlagen nicht da sind, dass die Techniker nicht da sind.
Und ich finde es auch,
ziemlich arrogant zu sagen, die Handwerker in Deutschland könnten das nicht. Die Handwerker können das sehr wohl. Nur es braucht jetzt auch die Kapazitäten dafür. Und das muss doch alles nach und vernünftig.
Ich kann nur sagen, dass wir nachgeschaut haben. Ich kann nur sagen,
wie das ankommt bei den Leuten.
Entschuldigung. 3,5 Jahre ist die Ausbildung eines Heizungsmonteurs und da werden Wärmepumpen exakt in 6 Stunden geleert. Der schlaue Monteur hat sich das längst drauf geschafft, weil es Kunden gibt.
Ja.
Ich will nur sagen, in der Ausbildung haben wir auch ein Problem und ich würde es nicht behaupten, wenn ich es nicht wüsste.
Nee, die können leider, das schon, aber die können es gibt das schon, die Anlagen gar nicht.
So, jetzt sind wir bei dem Thema Anlagen und trotzdem Verfügbarkeit von Monteuren. Ich würde sagen, Herr Traufetter, nochmal zusammengefasst, es fehlt an diesem Material, es fehlt an Handwerkern, es fehlt an Beratern. Auch für die Berater soll man ja nochmal zahlen, weil es ist ja total richtig und wichtig, dass jedes Haus, jede Wohnung unique ist. Also da kann man nicht sagen, das machen wir jetzt und da kommt das rein und so. Werden diese Betriebsgenehmigungen jetzt so, das ist die Frage an den Spiegel-Korrespondenten, werden die jetzt so gestaltet, dass man das abwartet und dass diese Übergangsfristen verlängert werden? Was glauben Sie, wird jetzt am Sonntag im Koalitionsausschuss geschehen?
Naja, ich weiß nicht, ob das im Koalitionsausschuss beraten wird, weil das eine sehr komplexe Angelegenheit ist. So wie meine Informationen sind, wird man sich versuchen, da auf Arbeitsebene weitestgehend zu einigen.
Es hat Mittwoch Staatssekretäre zusammengetragen und die haben welchen möglichen Kompromiss hingelegt?
Ja, also da zeichnet sich so ein bisschen ab, dass man in der sozialen Frage weitergekommen ist, dass man tatsächlich das, was Frau Lang auch schon erzählt hat, dass man mit dem Preis, ich sag mal, durch staatliche Hilfen ungefähr auf das Niveau kommt einer neuen Gastherme. Das ist das eine. Das soll über eine Abwrackprämie möglicherweise sogar passieren. Denn man hat so ein bisschen auch Sorge, dass jetzt, wenn man staatliche Subventionen gibt, dass dann die Unternehmen, die dann die Wärmepumpen verkaufen, eben nicht die Preise senken. Da ist auch noch Potenzial, dass diese Preise dann nicht mehr 25.000 Euro sind, sondern dann irgendwann auf lange Sicht sinken. Das sind erste Schritte. Auch die Übergangsfristen, da wurde etwas verändert. Und
so, und müsste man nicht trotzdem aber auch nochmal darüber nachdenken, eben nicht so im Ausschluss, das ist ja eines der wichtigsten Kritikpunkte, andere Möglichkeiten, eine Heizung zu betreiben, auszuschließen. Also es gibt diese Direktstromheizungen, es gibt die Pellets, es gibt Biomasse ist Pellet, Wasserstoff, nach dem sehnt sich jeder noch, aber eine Gasheizung kann vielleicht übermorgen auch mit Wasserstoff betrieben werden. Warum schließt man das aus?
Ja, auch da gibt es wohl offensichtlich Bewegung, so wie wir gehört haben. Bislang ist das für Neubauten immer ausgeschlossen worden. Da hatte man tatsächlich auf Fernwärme, auf Wärmepumpen und diesen Direktstrom gesetzt. Und da könnte dann tatsächlich jetzt auch, sagen wir mal, die konventionelle Gastherme wieder ins Spiel kommen, die dann allerdings mit Biomethan oder grünem Wasserstoff betrieben würde. Das heißt, da müsste ich mit meinem Gaslieferanten einen Vertrag abschließen. Der müsste dafür Sorge tragen, dass 65% des Gases, das da dann in dieser Therme verbrannt wird, aus nachhaltiger Quelle kommt. Also das heißt, man erkennt da Bewegung. Also wahrscheinlich ist das schon auch erkannt worden, dass das sehr ambitionierte Ziele sind.
Und Fernwärme hieße dann eben eine Versorgung von größeren Quartieren, Frau Lang. Darauf setzt offensichtlich das Wirtschaftsministerium auch sehr, dass man eben für ganze Stadtteile Versorgungsleitungen baut und schafft. Aber auch das wird ja noch eine Weile dauern.
Ja, aber das müssen wir endlich mal anfangen. Das ist ja was total verschlafen, dass wenn ich in andere Länder schaue, schauen wir nach Dänemark, das ist ein Großteil der Häuser, über 50%, schon längst an Fernwärmenetz angeschlossen. Das wurde einfach verschlafen in Deutschland in den letzten Jahren, wie so vieles. Also genau, lassen Sie uns jetzt loslegen, was den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen geht, was den Ausbau der Fernwärme angeht und was auch die kommunale Wärmeplanung angeht. Ich muss aber einmal wirklich noch mal sagen, weil ich das wirklich scheinheilig finde, Herr Kretschmann, wenn Sie sich hier hinstellen und lamentieren über die hohen fossilen Energiekosten im letzten Jahr. Denn ich muss sagen, Ihre Partei hat uns unfassbar abhängig gemacht von russischem Gas. Und Sie ganz persönlich haben noch 2019 gesagt, enge Verbindungen wirtschaftlich zu Russland würden auch dessen Allmachtsfantasien eindämmen, was offensichtlich nicht gestimmt hat. Auch Sie haben uns abhängig gemacht von russischem Gas. Und jetzt plädieren Sie dafür, weiter abhängig zu sein von Gas, weiter abhängig zu sein von Fossilen. Damit machen Sie und ehrlich gesagt auch die Union sich zum Garant für unbezahlte Heizkosten in der Zukunft.
Das ist nicht der Fall. Sie sagen nichts zum Thema Atomkraft, eine vorhandene,
Sie haben dafür schon
eine vorhandene Energieform, die locker 3 Jahre, 6 Jahre weiterlaufen könnten und wir würden jetzt nicht mehr CO2 ausstoßen. Und dann habe ich deutlich gemacht, dass ich bereit bin für, und ich Ihnen das auch raten würde, eine neue Form der Energiewende, ein neues Konzept aufzustellen. Es gab einen Plan, der war plausibel, der war ziemlich teuer, 50, 60 Gaskraftwerke, aber eben mit einer Einsparung von ungefähr 50% CO2. Das war der Weg. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und ich finde, in der jetzigen Zeit muss man Optionen offen halten. Mit welcher...
Natürlich
ist der Plan weiterhin, dass wir Gaskraftwerke bauen müssen. Sonst würden wir ja die ganze Energiewende gar nicht stemmen. Also da finde ich, dürfen Sie den Menschen auch keine Angst
machen. Wir bauen den Strom, nicht weiter Kohle zu verstromen.
Das LNG-Gas hat den gleichen CO2-Ausstoß wie Braunkohle. Und es kommt aus dem Ausland und es ist in der Menge auch im Zweifel begrenzt. Was ist jetzt der Mehrwert davon, warum man jetzt LNG-Gas verbrennt? Es gibt keinen.
Weil wir einen riesigen Notstand hatten.
Nee, ich frage Sie, was ist jetzt der Mehrwert davon?
Perspektivisch wollen wir diese Gaskraftwerke dann irgendwann mit klimaneutralem Gas, mit grünem Wasserstoff betreiben.
Wir wollen Wasserstoff verbrennen.
Also das heißt, wir wollen ja in eine Zukunft, die eben klimaneutral ist. Und ich finde, wir sollten das auch noch mal wirklich an diesem Punkt in Erinnerung rufen, warum das alles hier eigentlich gemacht werden soll.
Aber ich glaube,
41 Millionen Wohnungen, die Hälfte wird mit Gas betrieben, dann kommt noch mal 28% mindestens Ölheizung dazu.
Zwei Drittel.
Das ist auch eine Folge davon, dass wir noch unter der alten Regierung Gasheizung gefördert haben.
Und es ist jetzt klüger, das Gas zu verbrennen und Strom zu produzieren, als es in die Wärme zu nehmen.
Aber das, was Sie gerade gesagt hatten mit dem Optionenraum, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man den Optionenraum offen hält, weil man eben, es wurden ja schon ein paar Schwierigkeiten angesprochen und eben diese Verfügbarkeit des Stroms, wenn wir jetzt wirklich skalieren
mit den Wärmen. Ich wollte ganz kurz,
dann müssen wir auch das Netz ausbauen.
Ich habe zwei Probleme die ganze Zeit. Also dieser Beschluss im Sommer 2021, nachdem das Verfassungsgericht gesagt hat, liebe Politik in Berlin, ihr macht eine Politik zu Lasten der Leute, die 2030, 2040, 2050 noch leben. Ihr müsst euch darum kümmern. Daraufhin hat die alte Regierung gesagt, wir verschärfen unsere Klimaziele bis 2030. Hat dann richtig auf die Tube getreten. Und dann musste die neue Regierung sozusagen delivern und gucken, wie sie das auf die Reihe kriegt. Liefern, gucken, wie sie das auf die Reihe kriegt. Das ist die Ausgangslage. Und 2045 wollen wir bei Null sein. Das heißt, wir müssen alles im Augenblick tun, was geht. Und ich finde sozusagen, die eigentliche Frage ist ja eigentlich nur, was hilft, damit wir bei der Wärmewende so schnell wie möglich vorankommen.
Aber es ist ja eine logische Frage.
Und das Verschieben von Verpflichtungen von 2024 auf 2025 oder 2026 hilft dabei nicht.
Aber das Ausschließen von Optionen hilft eben auch.
Also vielleicht ganz kurzes Sortieren nochmal. Der Reihe nach, damit der Zuschauer das auch versteht und die Zuschauerin. Ja, genau. Herr Kretschmer hat einen Vorschlag gemacht, jenseits von Kohle und von Atom hatte er noch eine Idee, welches besondere Gas wir noch nutzen sollen.
Noch wichtiger ist aktuell die Sicherung von Nord Stream 1, bevor sie durch Salzwasser unwiederbringlich zerstört wird. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, die Pipeline für die Zeit nach dem Krieg jetzt zu retten.
So, Sie haben sich über den Gegenwind bestimmt nicht gewundert, den Sie bekommen haben?
Ja, was ist die Lehre aus dieser Situation? Dass man Optionen braucht. Und wir sind dabei, Optionen zu schließen. Wir steigen aus der Atomkraft aus. Mhm. Wir machen nicht einheimisches Gas, obwohl wir es haben. Wir haben diese Pipeline, die hoffentlich in 5 oder 10 Jahren, nachdem dieses Regime in Russland und dieser furchtbare Krieg zu Ende ist, eine Option ist. Die wollen wir nicht haben, obwohl da 50 bis 60 Millionen Kubikmeter Gas kommen könnten. Das ist doch das Gegenteil von dem, was wir jetzt eigentlich gelernt haben.
Also Sie sagen, diese Pipeline sollten wir nicht verrotten lassen. Das war eine große Investition, 8 Milliarden. Und wenn der Putin weg ist oder jetzt noch, wenn er da ist?
Es kann sein, dass wir in 5 oder 10 Jahren feststellen, es wird weiter diese Kooperation nicht geben. Aber wir müssen doch den nächsten Generationen zumindest die Möglichkeit geben. Und wenn wir wissen, dass jetzt innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monate durch diese Salzkorrosion diese Leitung unwiederbrechlich zerstört ist. Es ist doch jetzt ein Gebot der Vernunft, bei einer 8-Milliarden-Investition für 100 Millionen oder was es kostet, die erst einmal zu sichern.
Aber Herr Kretschmer, abgesehen jetzt mal von den geopolitischen Fragen. Wir haben genügend Gasleitungen, zum Beispiel über die Ukraine und andere, dass wir uns mit Gas versorgen könnten aus Russland, wenn wir es denn wollten. Deswegen ist das natürlich falsch. Außerdem gibt es, könnten Sie ja sogar noch die eine Nord Stream 2 Pipeline nehmen, die auf mysteriöse Weise bei diesen Sprengungen damals im letzten September nicht zerstört wurde. Und ich meine,
es ist doch offensichtlich ein Anschlag gewesen, ein Verbrechen, diese Pipeline zu zerstören. Das sind wir uns doch einig. Also es ist doch das Normalste auf der Welt zu sagen, dass man sich damit nicht abfindet.
Ja, aber ich meine,
was heißt denn geostrategisch? Geostrategisch ist vieles. Ist die Frage, dass wir jetzt gerade durch diesen Konflikt, der immer schlimmer wird, auch andere Länder in die Abhängigkeit von Russland treiben. Darüber sprechen wir jetzt auch gerade nicht. Aber jetzt sprechen wir über die Frage, dass man der nächsten Generation die Möglichkeit gibt, diese Option zu ziehen und sie zu haben. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht tun. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Genauso wie selbstverständlich man jetzt die Atomkraftwerke am Netz lässt.
Geostrategisch gilt die Nord Stream 2 Pipeline und die Nord Stream 1 Pipeline ganz klar, die Ukraine zu umgehen und die Ukraine zu schwächen. Das war eine Waffe, die Putin gegen uns benutzt hat, die uns ganz, ganz große Sorgen gemacht hat. Und dass Sie jetzt anfangen, Gedanken sich darüber zu machen,
ja, wir reden doch über eine Zeit von 10 oder 20 Jahren, wenn der Krieg zu Ende ist. Wir können doch nicht von der jetzigen Situation ausgehen. Das ist doch völlig unredlich. Ich habe das ganz deutlich gesagt, aber das ist absolut unredlich. Ich habe gesagt, es geht darum, für eine Zeit nach dem Krieg der nächsten Generation die Optionen offen zu lassen.
Hat er jetzt viermal gesagt, Herr Tenhagen?
Optionen finde ich super. Ich sagte eigentlich, wir reden mal über die Optionen für die Leute, die eine Heizung haben. Und dann würde ich gerne die sächsischen Optionen kennenlernen. Was machen Sie in Sachsen? Also, weil das ist das, meine Leserinnen und Leser interessiert. Gibt es eine Landesförderung für so eine Heizung? Gibt es eine Landesförderung für eine Solaranlage? Gibt es eine Landesförderung für Solarthermie? Mhm. Da sind gerade die ostdeutschen Bundesländer manchmal kurzzeitig vorbildlich und dann nach 3 Monaten ist das Programm wieder alle. Das ist genau das, was man als Politik nicht will, weil in der Kommune der Nachbar hat die Anlage gekriegt und ich kriege sie wieder nicht, weil die Anlage wieder nicht finanziert wird. Ist in Sachsen so, ist in Mecklenburg-Vorpommern so, ist in Sachsen-Anhalt so. Was tun Sie? Und
Herr Kretschmer wartet wahrscheinlich auch auf die Abwrackprämie, oder?
Nein, ich meine, das ist halt der Unterschied zwischen einem reichen Bundesland und einem armen Bundesland. Wir sind diejenigen, das ist der Punkt. Wir sind diejenigen, die, glaube ich, mit diesem Energie- und Klimaprogramm jetzt sehr viele Flächen ausgewiesen haben für erneuerbare Energien. Mit einem Solarkataster wirklich auch denjenigen, die das machen wollen, sehr schnell und unkompliziert sagen,
wie viel Ausbeute
geht im Bereich Solar. Wir sind da ganz intensiv dabei. Wir haben Wind über Wald jetzt ermöglicht. Wir machen Wind über diesen Tagebauflächen und PV. Es geht unglaublich viel. Aber ich finde, man muss ja sagen, wir diskutieren jetzt einen Weg. Wir sind uns bei 45 einig. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und wenn man den dritten und vierten Schritt vor dem ersten und zweiten macht, dann verstolpert man es. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und Sie werden erleben, wie am Ende eine wirklich schlimme Diskussion in diesem Land stattfindet. Und das ist unnötig. Deswegen würde ich noch einmal sagen, hören Sie auf die Leute, die sich auch damit beschäftigt haben. Und werfen Sie nicht mit Milliarden von Steuergeldern um sich rum, das, was die Leute hart erarbeiten, das geht so nicht.
Ich glaube, sehr viele Menschen in Sachsen werden sich freuen, wenn sie mit diesen Steuermitteln finanziell unterstützt werden. Aber ich muss einmal was sagen, weil das Thema, was Sie gerade aufgefangen haben, geostrategisch. Geostrategie bedeutet, dass wir endlich verstehen, dass Energiepolitik Sicherheitspolitik ist. Und dass die Abhängigkeit von Fossilen und vor allem die Abhängigkeit von Diktaturen uns hier unsicher gemacht hat. Ihre Lehre aus dem letzten Jahr ist ernsthaft Nord Stream 1 offen zu halten. Ich glaube, die Lehre von den ganz vielen Menschen in diesem Land ist zum Glück, dass wir endlich unabhängig werden von Diktaturen und von deren fossilen Gas.
Dann haben wir
ja, und vor allen Dingen, was dafür passieren muss, ich meine, wir müssen ja auch sehen, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Für die Wärmepumpen in den Städten brauchen wir den Strom. Wir brauchen die Netze. Die Netze sind nicht darauf eingestellt. Man kann das alles fördern. Das wird sehr teuer. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann versiegen, weil es einfach zu teuer wird. Aber wenn wir die Stromnetze nicht haben, dann wird es auch nicht betreibbar sein. Wir müssen die Stromnetze bauen, wir müssen den Strom beschaffen und wir müssen natürlich auch die Gase ersetzen. Und das bedeutet, wir müssen Wasserstoff beschaffen aus aller Welt. Und zwar massiv. Es wird zwar noch debattiert, brauchen wir den im Wärmesektor. Ich würde sagen, es sollte eine Option sein, die wird nicht die dominante Option sein, aber es wird eine Option sein, die eben Leuten auch hilft, die wenig andere Möglichkeiten haben. Aber vor allen Dingen brauchen wir Unmengen von Wasserstoff in anderen Sektoren. Das heißt, wir müssten eigentlich starten, wirklich ambitioniert Verträge zu organisieren.
Um an
das
machen privatwirtschaftlich,
aber der Staat muss natürlich da garantieren.
Es gab das sind auch jetzt Ausgaben. Nicht die ganze Zeit nur die Probleme aufzuzählen. Es geht ja darum, jetzt auch mal anzufangen. Ja,
wir brauchen anzufangen. Das Angebot an erneuerbaren Energien, Wasserstoff,
ja,
erneuerbare Energien.
Ich muss natürlich
sonst werden wir diese Heizungen
auslösen,
gar nicht installieren können.
Wenn es jetzt um eine Anschaffung geht, die wie bei der Heizung wirklich 20, 25 Jahre im Einsatz ist, dann kann ich natürlich die Leute jetzt nicht irgendwo in die Anschaffung einer konventionellen Gasheizung reintreiben.
Ich halte das bei den Neubauten auch für sinnvoll,
das sind Investitionen,
da sehr, sehr stark auf Wärmepumpen.
Oder aber sind
ziemlich selbstständig und ziemlich schlau, dass sie kommen müssen und denen sagen müssen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist das Problem. Und das ist Planwirtschaft. Und das ist schon ein paar Mal schiefgegangen. Die Leute sind ziemlich intelligent und haben kluge Energieberater, die ihnen helfen dabei.
Man könnte den Leuten zumindest in so einer Sendung auch, sagen wir mal, so ein bisschen ein paar Punkte der Orientierung geben.
Ja,
und sie nicht irgendwie am Ende restlos desorientieren.
Nein, Desorientierung entsteht also, wenn man Dinge tut, die technisch und naturwissenschaftlich nicht funktionieren.
Es gibt ja aber sehr gute Argumente für diese Wärmepumpe. Deshalb müsste sie eben da sein, ja, damit man sie ein bisschen maisbietender einsetzen kann. 500.000 wollen sie einsetzen im nächsten Jahr und alle sind der festen Überzeugung, dass 500.000 Wärmepumpen zu schaffen sind.
Die Industrie sagt das ja. Die haben vor ein paar Jahren noch gesagt, das wird nicht gehen. Sie sagen jetzt, es ist möglich. Wir werden das hinbekommen. Das wird übrigens auch ein Riesenhochlauf für die Industrie hier in Deutschland sein, dass die genau die produzieren. Aber ich will noch einmal sagen, bei dem, was Sie gerade gesagt haben, das stimmt ja, der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Sie haben es gesagt, wir müssen auch mal anfangen. Und das ist ja vielleicht bei all dem Streit heute ein guter Punkt, den wir festhalten können. Da haben wir angefangen. Wir werden jetzt viel, viel schneller bei der Windkraft. Wir werden viel schneller bei Solarenergie. Wir haben massiv entbürokratisiert. Wir beteiligen die Kommunen finanziell. Es gibt jetzt gerade wirklich einen Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist der Weg in die Zukunft.
Und Herr Traufetter, Sie helfen uns noch mal, nur weil das auch anklang. Wir brauchen Gaskraftwerke, um eine befürchtete Stromlücke zu schließen. Eben weil das alles elektrifiziert geschehen soll und irgendwann grün elektrifiziert geschehen soll, brauchen wir im Übergang Gaskraftwerke, die wasserstofffähig sein müssen.
Genau.
Und von denen spricht auch der Bundeskanzler schon. Das Erstaunliche ist, dass davon noch keins genehmigt ist. Also wir setzen auf eine Kraftwerksbasis, die wir jetzt irgendwie noch nicht mal beantragt haben, technologisch.
30 Gigawatt, 20 bis 30 Gigawatt Gaskraft.
So, 21.
Hier ist die Frage, ist das zu schaffen parallel und wird auch dieser Zubau gelingen, damit die Industrie sich nicht verabschiedet?
Ich meine, das ist auf jeden Fall nicht zu schaffen, wenn man jetzt nicht anfängt. Das ist natürlich klar. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, weil momentan, wenn ich ein Gaskraftwerk baue für eine Zeit, wo kein Wind weht und wo die Sonne nicht scheint, also eine Dunkelflaute im Winter, dann heißt das, dass das Kraftwerk in der Rest der Zeit stillsteht. Und dafür muss ich eine Finanzierung, dafür muss ich den Strommarkt in seinem Design verändern. Das ist kompliziert, ist eine Sache von Fachleuten, muss natürlich schnellstens jetzt angegangen werden.
Aber auch da brauchen wir Gas.
Genau, die Planung ist natürlich immer noch so. Deswegen ist das, was Herr Kretschmer gesagt hat, natürlich auch nicht richtig, dass wir das jetzt vergessen hätten oder so. Natürlich ist die Planung so, dass wir jetzt Gaskraftwerke brauchen, ganz, ganz dringend. Mhm. Die Industrie sagte, wir brauchen da circa 5 bis 6 Jahre, bis wir diese Leistung hingestellt haben. Wenn wir das bis 2030 schaffen wollen, dann müssen wir schleunigst anfangen.
Gut, machen wir hier vielleicht einen Punkt und haben dann auch noch mal gesagt, wofür wir Gas brauchen werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dieser Runde hier heute Abend und würde denken, es ist definitiv nicht die letzte. Es gibt einen Koalitionsausschuss, der sich vielleicht damit befasst, aber vielleicht ja auch nicht. Irgendwann werden wir wissen, worin präzise dann die Unterstützungen und Hilfen bestehen und was vielleicht doch alles noch möglich ist. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und gebe zu Markus Lanz, der ein ganz anderes Thema hat. Er diskutiert unter anderem mit Sebastian Fiedler, Kriminalbeamtem, was eigentlich geschieht, dass und wie Kinder gegeneinander Gewalt ausüben. Darüber redet Markus Lanz jetzt in den nächsten 30 Sekunden. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche Donnerstag wieder 22:15 Uhr.